Puh, dunkle und dramatische Töne. The Darkest Day war das. Musik aus dem Film Independence Day von Roland Emmerich. Der perfekte Soundtrack zum Weltuntergang, auch wenn in Independence Day am Ende alles gerade nochmal gut geht. Wie so oft. Denn Endzeit ist ja irgendwie immer. Und immer haben wir bisher dann auch doch gerade nochmal Glück gehabt. Im Film, aber auch in der Realität. Naja, der Realität bestimmter Menschen zumindest. Solcher, die meinen, anhand von ganz bestimmten Zeichen zu erkennen, dass mal wieder ein Weltuntergang bevorsteht. Sei es zur großen Sonnenfinsternis 1999, als die Prophezeiungen des Nostradamus mal wieder ganz hoch im Kurs standen, zum Jahrtausendwechsel, Stichwort Y2K, oder am 21. Dezember 2012, als der Maya-Kalender den Weltuntergang punktgenau vorhergesagt haben soll. Nichts von all dem ist eingetreten, zum Glück. Und doch hat die Endzeiterwartung dauerhaft Konjunktur. Warum eigentlich? Wie sieht's denn aus mit dem Weltuntergang? Was haben wir schon alles überlebt und was steht uns noch bevor? Darüber spreche ich jetzt mit Bernd Harder. Er ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung für Parawissenschaften und hat unter anderem einen Leitfaden für Endzeitliebhaber verfasst. Guten Morgen, Herr Harder.
Ja, hallo, guten Morgen.
Herr Harder, das Wichtigste zuerst. Was sagen die Apokalyptiker? Müssen wir 2019 das Ende der Welt befürchten?
Ja, natürlich. Die sagen das, was sie jedes Jahr sagen. Die wollen ja auch jedes Jahr wieder aufs Neue ihre Bücher und ihre Hefte verkaufen. Sind jetzt im nächsten Jahr nicht ganz so viele Szenarien, wie sie zum Beispiel, wie sie gesagt haben, 1999 oder 2012 geschildert worden sind. Es sind ein paar wenige, also was vor allem hervorsticht, was anscheinend ein relativ großes Thema wird nächstes Jahr, ist der sogenannte Polsprung. Und dann geht es natürlich wieder um Nostradamus und den Atomkrieg und die üblichen Sachen.
Ja, Klimagau, Meteoriten und so weiter. Polsprung, was hat's denn damit auf sich?
Ja, also sogenannte Polsprünge gibt es tatsächlich. Das ist eine Geschichte aus der Geologie. Nur springen tut da gar nichts. Der Polsprung heißt einfach nur, dass das Erdmagnetfeld sich umpolt, also dass die beiden magnetischen Pole, der Nord- und der Südpol, ihre Polarität vertauschen. Also das heißt, diese Pole bauen sich ganz langsam ab und bauen sich auch langsam wieder auf und mit umgekehrter Polarität. Also es würde dann heißen, dass die Kompassnadel dann nach diesem Polsprung nicht mehr nach Norden, sondern nach Süden zeigt. Das ist aber, wie gesagt, ein ganz natürlicher Vorgang. Also die Geologen sagen, das passiert so etwa alle 250.000 Jahre. Den letzten Polsprung hatten wir wohl so vor etwa 700.000, 800.000 Jahren, sodass das jetzt praktisch überfällig ist. Und dazu kommt noch, dass man seit einigen Jahren messen kann, dass das Erdmagnetfeld sich langsam abschwächt und das könnte auf einen Polsprung hindeuten. Nur, wie gesagt, da wird nicht 2019 auf dieses Jahr genau zu irgendeinem Zeitpunkt der Pol springen, sondern das sind Vorgänge, die Jahre oder sogar Jahrzehnte lang dauern werden.
Also Sprung ist eigentlich das falsche Wort. Ja, aber was passiert denn dann, wenn dieser die Pole sich wechseln? Also was bedeutet das?
Eigentlich passiert da gar nichts. Was, sagen wir mal, realistischerweise passiert ist, dass das Erdmagnetfeld eine Zeit lang schwächer ist als sonst. Und nun schützt uns ja das Erdmagnetfeld vor allem vor der sogenannten Höhenstrahlung, also vor allen Strahlen, die aus dem All kommen, von der Sonne, von der Milchstraße, von fernen Galaxien. Und die Behauptung ist nun, dass dann diese Strahlen praktisch ungehindert auf die Erde knallen und dass das zu einem Massensterben oder zu Krebsfällen, zu Mutationen und zu allem Möglichen führen könnte. Also nach allem, was wir wissen, ist das ziemlicher Unsinn, denn sonst hätte ja auch schon bei diesem letzten Polsprung vor 780.000 Jahren alles Leben auf der Erde aussterben müssen. Diese Teilchen knallen ja auch nicht einfach ungeschützt auf die Erde. Es gibt ja noch die Erdatmosphäre, es gibt die Lufthülle und das wird ausreichen, um uns davor zu schützen. Also dass es damit zu einer Megakatastrophe kommen wird, die einem Weltuntergang nahe kommt, das ist nicht realistisch.
Hört sich ja auch alles eher so an, als wäre das wirklich was für Wissenschaftler, für Geologen, Astronomen. Ja. Aber wahrscheinlich anders, über den man natürlich ganz schön spekulieren kann. Um die Jahrtausendwende machte ja auch so ein Asteroid namens 2002 NT7 Riesenschlagzeilen. Der war berechnet für einen Einschlagzeitpunkt 1. Februar 2019. Und zwar, Achtung, exakt 12.47 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also genau in der Mittagspause. Und obwohl die Astronomen mittlerweile die Gefahr eines Einschlags Richtung Null herabgesetzt haben, gibt es doch auch echt in manchen Boulevardblättern immer noch große Schlagzeilen. Vor gar nicht so langer Zeit, Zitat, Killer-Asteroid von der Größe des Hyde Parks, der mit 100.000 Stundenkilometern auf die Erde zurast. Welche Rolle spielen denn die Medien in dem Zusammenhang mit der Endzeitpanik?
Naja, ich habe ja am Anfang schon von diesen Büchern und Heften gesprochen, die jedes Jahr erscheinen. Also es erscheint zum Beispiel jedes Jahr ein Nostradamus-Jahrbuch und auch die Boulevardmedien sind da ja gut dabei. Klar, ich meine, was wäre denn, wenn auf so einem Cover stehen würde, 2019, Friede, Glück, Sonnenschein, alles bestens. Niemand würde auch nur einen Euro für diese Dinge ausgeben.
Na, ich schon. Ich würde mich freuen.
Da sind sie vermutlich einer der wenigen. Also normalerweise setzen diese Leute natürlich auf Angstmacherei. Denn wenn uns etwas Angst macht, dann wollen wir natürlich wissen, was passiert da, wie kann ich mich vielleicht davor schützen. Und das ist eine ganz gezielte Verkaufsmasche, um diese Angst zu schüren. Und dann kann man den Leuten natürlich auch die Mittel dagegen verkaufen.
Ja. Nun ist ja Nostradamus wirklich so der Erzheilige der Weltuntergangsszene. Und der soll ja, hat ja wirklich aber auch in seinen kryptischen Versen Dinge vorhergesagt, oder soll vorhergesagt haben, die dann nach seinem Tod, 100 Jahre nach seinem Tod zum Beispiel der Brand von London tatsächlich geschehen sind. Wie geht denn das oder wie kommt denn das?
Also manchmal wünsche ich mir, dass ich skrupellos genug wäre, um selber Nostradamus-Bücher zu schreiben. Da kann man also mit freiem Assoziieren anscheinend unglaublich viel Geld verdienen. Das, was Sie da alles erwähnen, stammt nicht von Nostradamus selbst, sondern wir haben es fast ausschließlich immer mit Interpretationen zu tun. Es kennt kaum jemand diese Zenturien und was da wirklich drin steht, sondern was uns begegnet in diesen Heften in der Boulevardpresse sind die Interpretationen seiner Deuter. Und da geht es ja auch wieder um einen Atomkrieg 2019. Wie das geht, kann man ganz simpel klar machen. Also das wird zum Beispiel aufgehängt am Vers 40 der ersten Zenturie von Nostradamus. Da steht im Original das Wort Trombe. Das ist ein altfranzösisches Wort für eine Trompete oder besser gesagt für eine Kriegsfanfare. Das hat dann jemand völlig korrekt ins Englische, ins Amerikanische übersetzt, nämlich als Trumpet, also als Trompete. Dann hat aber natürlich ein Nostradamus-Deuter aus diesem Trumpet naheliegenderweise Trump gemacht und hat aber trotzdem noch die ursprüngliche Bedeutung beibehalten und behauptet jetzt, Trump plus Kriegsfanfare heißt, dass Trump 2019 einen Atomkrieg anzettelt. Also auf diese Art und Weise werden diese Verse gedeutet. Oder es wird ja auch immer gesagt, Nostradamus hätte Hitler vorausgesagt. Das ist genau dasselbe. Das Wort Hitler findet sich nirgendwo in diesen Zenturien. Aber was da steht, ist das Wort Hister. Und das wird einfach als Hitler gelesen. Aber Hister ist nichts anderes als ein altfranzösisches Wort für die Donau. Und Nostradamus hat nichts anderes geschrieben als eine Art Orakelpoesie und darin hat er einfach seine Zeit, also das 16. Jahrhundert, verarbeitet, wo es eben natürlich extreme Umbrüche gab, Kriege, Pestepidemien und so weiter und so fort. Und deshalb klingt das irgendwie alles so düster und bedrohlich, nur das hat alles nichts mit dem 21. Jahrhundert zu tun.
Ja, offenbar muss man irgendwie nur auch so rätselhaft genug und interpretationsoffen genug schreiben. Aber warum sind denn die Menschen überhaupt so empfänglich für Weltuntergangsszenarien?
Ja, also ich habe in den letzten Wochen mal wieder verstärkt in solchen geschlossenen Foren bei Facebook oder anderen sozialen Medien mal gelesen, wo Leute sich darüber austauschen. Und da ist mir ein Posting aufgefallen, das heißt wörtlich, also jetzt mal abgesehen von Nostradamus, wenn ich von mir ausgehe, dann glaube ich sehr wohl, dass es bald mal kracht. Ich spüre das einfach körperlich, nervlich und seelisch und nicht nur an mir, sondern auch am Umfeld, also der ganzen Welt. Das ist, glaube ich, sehr bezeichnend. Wir haben einfach ja so eine Gefühlslage. Es geht irgendwie nichts mehr so richtig vorwärts. Überall sind Bedrohungen, überall knallt ständig Kriege und Attentate. Und man fühlt sich einfach irgendwie nur so ein bisschen hilflos. Und das zehrt anscheinend bei vielen Leuten ziemlich an den Nerven. Mhm. Und da ist es dann natürlich nur noch ein kleiner Schritt zu sagen, okay, also wenn das schon mal so weit ist, dann geht ohnehin bald alles den Bach runter und dann ist das Ganze jetzt bald eh zu Ende. Und das mag vielleicht so ein bisschen über die eigenen Ängste hinweg trösten, wenn man sich sagen kann, naja, es geht sowieso die ganze Welt unter, dann meine kleinen Ängste, die ich habe, bedeuten dann eh nichts mehr, also ist es auch jetzt egal.
Aber all diese schlimmen Prophezeiungen führen ja nicht dazu, dass die Menschen aktiv werden oder irgendwie ihr Leben oder die Gesellschaft verändern, sondern eher zu so einem passiven Abwarten, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Ist das möglicherweise auch Teil des Reizes? Also man darf schimpfen, muss aber nichts tun?
Ja, das ist natürlich richtig. Also es ist genau wie bei Verschwörungstheorien. Dadurch, dass ich mich zu Hause hinsetze und diese Hefte lese oder bei Facebook mein Leid klage, ändert sich natürlich gar nichts, sondern die Leute steigern sich immer nur noch weiter in neue und immer schlimmere Ängste hinein. Bis zu einem gewissen Grad mag das auch heilsam sein. Also Sie haben ja eben das Lied aus Independence Day gespielt. Klar, guckt man sich im Kino gerne mal so Sachen wie 2012 oder Armageddon oder The Day After oder The Day Tomorrow oder sowas an. Das ist so ein bisschen Angstlust, also wie in der Geisterbahn oder warum Leute sich Horrorfilme ansehen. Also man kann das einfach mal so quasi aus zweiter Hand erleben, kann das mal auf sich wirken lassen, kann sich vielleicht fragen, was würde ich jetzt in der Situation machen, was würde ich denn machen, wenn ich morgen früh aufwache und es wären tatsächlich nur noch Zombies draußen und sonst niemand mehr. Also das sind ja auch ganz reizvolle Spielchen.
Naja,
aber aber es ist natürlich, genau wie Sie sagen, eine passive Unterhaltung.
Ja, und es muss ja auch irgendwie ziemlich frustrierend sein, wenn jeder Weltuntergang, der vorhergesagt wird, dann auch wieder abgeblasen wird. Ich meine, dann muss man doch irgendwann mal glauben, dass das vielleicht nicht ganz so stimmt mit den Zeichen, die man alle lesen kann.
Das dachte ich eigentlich auch. Also Sie hatten ja am Anfang die beiden großen Daten der letzten Jahrzehnte der Welt, 1999 und 2012. Es war jedes Mal dieser Hype um Nostradamus, um den Maya-Kalender. Und wir, also die Skeptiker von der GWP, haben jedes Mal gedacht, so jetzt muss es doch mal gut sein. Also wir haben ja jetzt den Leuten auch wirklich alles erklärt und was der Polsprung ist und mit dem Maya-Kalender und mit Nostradamus. Ja, das kommt immer drauf an, wie die Leute so drauf sind. Also ich habe in der letzten Zeit so einige Anfragen zu diesem Polsprung. Also wenn das Leute sind, die sowas einfach irgendwo aufschnappen und sich denken, also ich frage einfach mal, was hat es denn damit auf sich? Was ist denn so ein Polsprung? Was kann denn da wirklich passieren? Dann kann man mit Fakten was machen. Aber wenn das, wie gesagt, in so eine wirklich in eine Gefühlslage geht, also wenn das Teil quasi der sozialen Identität von Menschen geworden ist, dann wollen die von Fakten und sowas gar nichts mehr hören. Dann geht es wirklich nur noch um das eigene Gefühl und was ich fühle, das ist halt so und das lasse ich mir auch nicht mehr ausreden.
Ja, und das hat natürlich innerhalb der Filterblasen im Internet auch eine zunehmend große Reichweite dann trotzdem halt. Und man trifft ja dann auch eher mal Gleichgesinnte, die einen genau darin bestätigen, die sagen, ja, ich fühle mich genauso.
Genau, das ist mir in der letzten Zeit auch häufig aufgefallen, dass sogar Leute, die eigentlich eher skeptisch sind, sagen, ja, aber es muss doch da was dran sein, weil man liest es doch überall. Und dadurch entsteht tatsächlich so ein selbstverstärkender Sog, der das immer weiter anfacht, obwohl eben nichts dran ist.
Ja, man muss nur die Zeichen lesen können irgendwie und trotzdem kann man sie ganz unterschiedlich lesen. Das Weltenende, ein schaurig schöner Topos mit Dauerbrennerqualitäten. Warum das so ist, darüber habe ich mit Bernd Harder gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
War mir ein Vergnügen.